Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Hören wir die Epistel im Brief des Apostels Paulus an die Epheser im 4. Kapitel. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien ferne von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Halleluja. Hört das Evangelium für den heutigen Sonntag, das auch der Predigt zugrunde liegt, bei Markus im 2. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum, und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor ihren Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben das Evangelium von der Heilung eines Gelähmten gehört. Lasst uns beten. Herr unser Gott, immer wieder tust du Wunder in unserer Welt. Wir bitten dich, gib uns einen Glauben und gib uns Augen des Glaubens, die deine Wunder in dieser Welt erblicken können. Lass uns immer wieder auf das größte Wunder schauen, das du für uns getan hast, in der Auferweckung deines Sohnes, damit auch für uns der Weg frei ist ins ewige Leben. Dir sei Lob und Preis in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, die Szene in der Erzählung von der Heilung eines Gelähmten, wie wir sie gerade aus dem zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums gehört haben, gehört zu jenen Krankenheilungen, die man sich wunderbar vor Augen führen kann und bildlich vorstellen kann. Wie der Gelähmte auf einer Trage, auf einem Bett von Vieren getragen, durch das aufgedeckte Dach, weil ringsrum unten zu viel Menschen sind, einfach heruntergelassen wird vor die Füße Jesu. Bei aller Vorstellung und allen Bildern, die wir dabei natürlich vor Augen haben, wissen wir alle, ist entscheidend, was Jesus nun sagt. Und was eben eine heftige Diskussion auslöst. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Warum löst das eine so heftige Diskussion aus, liebe Gemeinde? Für uns ist dieser Satz doch eine Selbstverständlichkeit. Wir hören ihn immer wieder, wir lesen ihn im Neuen Testament, wir sind diesen Satz aus dem Gottesdienst, dem gottesdienstlichen Vollzug bei der Beichte gewöhnt. Für die frommen Juden damals war dieser Satz Jesu, sie sagen es, eine Gotteslästerung. Denn Sünden, ist ja vollkommen korrekt, Sünden kann nur Gott vergeben. In Jesus sehen sie natürlich lediglich einen Menschen. Deshalb halten sie sein Verhalten für Gotteslästerung. Um ihnen deutlich zu machen, dass Jesus aber diese Vollmacht hat, als Sohn Gottes diese Vollmacht besitzt, setzt er der angespannten Lage, wie er das so oft tut, in Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten noch eins obendrauf. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Welche Bedeutung, liebe Schwestern und Brüder, hat dieses Evangelium von der Heilung eines Gelähmten, außer dass man es sich wunderschön vorstellen kann und mit den Kindern im Kindergottesdienst auch sehr schön nachspielen kann? Welche Bedeutung hat denn dieses Evangelium heute für uns? Für unser christliches Leben, für unser Leben überhaupt. Ich möchte darauf 5 Antworten geben. Die erste Antwort: Sündenvergebung gibt es nur durch Gottes Sohn. Richtig an der Kritik der Schriftgelehrten war natürlich die Tatsache, dass kein Mensch von sich heraus Sünden vergeben kann und darf. Wenn wir es wie gewohnt hören, diesen Satz, dir sind deine Sünden vergeben, dann eben aufgrund der Weisung, die Christus seinen Jüngern, den Aposteln und die wieder ihren Nachfolgern gegeben haben. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Wer euch hört, der hört mich. Dabei berufen wir uns natürlich auf das, was Christus für uns getan hat. Sein Leiden und Sterben am Kreuz ist die Grundlage der Sündenvergebung. Wäre Jesus nicht Gottes Sohn, dann wäre auch für uns Sündenvergebung nicht möglich. Deshalb liegt alles in der Frage, wer ist dieser Jesus? Und das eben gerade auch heute. Viele Menschen, manchmal sogar Christen, haben kein Verständnis für die Beichte und Sündenvergebung, weil sie die Frage eben nicht so beantworten können, die Frage nach Christus nicht so beantworten können, wie es Petrus getan hat. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und damit bin ich bei einer zweiten Antwort. Sündenvergebung gibt es nur durch den Glauben. Es heißt in unserem Evangelium heute, als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was Glaube und Vertrauen bedeutet, macht auch der Wochenspruch deutlich. Beim Propheten Jeremia: Heile mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Dabei ist entscheidend, dass die Sünde uns krank macht. Die Sünde ist die Urkrankheit. Und Leben und Seele gehören immer zusammen. Nicht umsonst stehen Sünden, Vergebung und Heilung des Gelähmten in einem inneren Zusammenhang. Sündenvergebung ist immer etwas, wie man heute so schön sagt, Ganzheitliches, betrifft den ganzen Menschen in seiner ganzen Existenz, ist nicht nur ein theologischer Akt, der sich auf den Glauben bezieht und den Menschen in seiner leiblichen Existenz nicht mit inbegreift. Nein, die entscheidende Frage, was uns mehr heilt, die Vergebung der Sünden oder die körperliche Heilung, die hier bei dieser Heilung des Gelähmten ja ganz prägnant im Raum steht. Für den Glauben jedenfalls kann die Belastung der Sünden genauso niederschmetternd sein wie ein körperliches Leiden. Ja, sogar, liebe Gemeinde, kann schwere Schuld körperliches Leiden bewirken. Und damit sind wir beim dritten Punkt, der dritten Antwort auf die Frage, was die Heilung des Gelähmten uns heute noch sagen kann. Dritter Punkt, die Sündenvergebung betrifft immer den ganzen Menschen und ist keine moralische Größe. Wenn in der Kirche oder von der Kirche im Zusammenhang mit Sünde und Sündenvergebung gesprochen wird, dann wird das meistens leider moralisch verstanden. Schlimmstenfalls auch noch auf das sechste Gebot allein reduziert, als gäbe es sonst keine anderen Sünden. Sünde im biblisch-christlichen Sinn meint aber vor allem Sünder sein, meint unsere Existenz, unsere Beschaffenheit. Es ist leider ein Wesensmerkmal des Menschen nach dem Sündenfall. Deshalb betrifft es ja eben auch mein ganzes Menschsein. Und nicht nur mein Tun und mein Lassen. Will ich deshalb heil werden, liebe Gemeinde, heil am Ganzen, als ganzer Mensch, braucht es Sündenvergebung. Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter. Will ich wirklich zu mir selbst kommen, steht mir mein eigenes Sündersein im Weg, brauche ich Sündenvergebung. Wenn deshalb das Sündersein und Sündenvergebung in der lutherischen Kirche so ein zentraler Punkt sind, soll das keineswegs zur moralischen Engstirnigkeit oder protestantischen Trübsal führen. Ganz im Gegenteil. Es soll uns direkt zu Christus führen, von dem allein wir Verheißung der Sünden und Vergebung der Sünden erhalten. Sündenvergebung soll uns die Freude am Glauben erhalten oder wieder schenken, heil zu werden. Über aller Sünde steht die Vergebung und über allem Bekennen unserer Schuld die frohe Botschaft, das Evangelium, konzentriert in diesem einen Satz: Dir sind deine Sünden vergeben. Eine vierte Antwort: Sündenvergebung gibt es auch bei einem stellvertretenden Glauben. Nachdem das Bett mit dem Gelähmten durch das Dach ins Haus heruntergelassen war, hieß es von den Vieren, die ihn trugen: Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist doch eine interessante Geschichte. Vom Glauben des Gelähmten hören wir also nichts. Stattdessen teilt uns Markus mit, dass Jesus den Glauben der Träger des Kranken sieht. Zum einen kann natürlich nur Jesus eben als Sohn Gottes Glauben sehen. Und zum anderen erhält der Gelähmte die Lossprechung ohne Sündenbekenntnis oder verbale Reue. Er muss Jesus weder beichten noch seinen Glauben unter Beweis stellen. Wir sind es oft gewohnt, Kirche und eben auch Beichte individualistisch zu sehen. Ich bekenne, ich armer, elender, sündiger Mensch, und ich erhalte die Vergebung. Aber es gibt eben auch einen stellvertretenden Glauben. Es gibt Situationen, in denen ein Mensch eben nicht mehr selber glauben und hoffen kann, zu tief unten ist, so gelähmt ist, dass er den ersten Schritt nicht selbst tun kann. Und nebenbei bemerkt, wenn Menschen in einer so tiefen, auch geistlichen Krise sind, dann hilft es überhaupt nicht, ihnen zu sagen: Stell dich nicht so an, oder gar: Du musst nur glauben, Christus hat alles für dich getan. Das hilft nicht. Für manchen Menschen ist es gerade die Misere, dass sie das eben gerade nicht können. Dann, liebe Gemeinde, sind wir gefragt. Sind wir gefragt, für einen Menschen zu beten, für den Partner zu beten, für die Kinder zu beten, für einen Freund zu beten, für einen anderen Menschen zu hoffen und zu glauben. Denn das große Wunder, was Gott selbst bewirken will, müssen wir uns auch schenken lassen. Und das ist meine fünfte Antwort: Sündenvergebung führt zur Auferstehung. Die Geschichte von der Heilung eines Gelähmten, liebe Schwestern und Brüder, ist eigentlich eine Auferstehungsgeschichte. Und das kann man in diesem Fall einfach auch mal am griechischen Text wunderbar erkennen. Denn Markus will uns mit dieser Erzählung noch mehr deutlich machen als nur das, was wir vielleicht im ersten Moment hören. Am Ende unserer Erzählung heißt es vom Geheilten: Und er stand auf. Nicht spektakulär. Aber am Ende des Evangeliums, als die Frauen frühmorgens am ersten Tag der Woche zum Grab Jesu kommen und sehen im Grab einen jungen Mann sitzen, der zu ihnen sagt: Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist nicht hier, er ist auferstanden, er ist auferweckt worden. So heißt es auch vom Gelähmten: Er stand auf. Er ist auferweckt worden, er ist auferstanden. Der Unterschied, den unsere deutsche Übersetzung macht, verschleiert, dass im griechischen Original an beiden Stellen dasselbe Wort in der gleichen Form zu lesen ist. So wie wenn das Auferstehen des Gelähmten und das Auferstehen Jesu dasselbe wären. Wollte Markus vielleicht, unser Evangelist, mit der Wahl dieses Wortes einen Hinweis darauf geben, dass es einen Zusammenhang zwischen beidem gibt? Um Auferweckung, um Auferstehen vom Tod geht es hier. Und uns wird dadurch deutlich, liebe Gemeinde, Sündenvergebung ist mehr als die Tilgung oder Abwesenheit von Schuld. Sündenvergebung bedeutet, das macht uns der Zusammenhang dieser Erzählung heute deutlich, Sündenvergebung bedeutet Leben und ist notwendig auf dem Weg zur Auferstehung, damit Christus in uns Raum gewinnt. Das schenke Gott uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der stärke und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten für unsere Mitmenschen, für alle, die unserer Sorge anvertraut sind, für die Familie, die uns gegeben ist, für alle, die uns nahestehen. Für alle, mit denen wir täglich zu tun haben, lasst uns zum Herrn beten. Herr, erbarme dich. Lasst uns beten um eine lebensfähige und menschliche Gesellschaft, um wechselseitiges Vertrauen und um Solidarität überall, wo Menschen zusammen leben und arbeiten, um Ehrlichkeit im Geschäftsleben, um gute Arbeitsbedingungen und um gerechten Lohn. Lasst uns beten, dass sachkundig und verantwortlich für die Zukunft unseres Landes gearbeitet werde und dass man auch in der neuen Regierung Sorge trage für den inneren Frieden unseres Volkes. Lasst uns zum Herrn beten, Herr, erbarme dich. Lasst uns beten um den Geist der Ehrfurcht, des Taktes und der Liebe in Krankenhäusern, Altenheimen und psychiatrischen Anstalten und dass Menschen, die anders sind als wir, einen Platz in unserer Mitte finden, lasst uns zum Herrn beten. Herr, erbarme dich. Lasst uns beten für die Unglücklichen und Unansehnlichen, dass sie nicht ausgestoßen oder vernachlässigt werden. Für alle, mit denen das Zusammenleben schwierig ist, dass sie Geduld und Toleranz erfahren. Für die ungeborenen Kinder und ihre Mütter, dass sie bewahrt werden und ihnen geholfen wird, lasst uns zum Herrn beten. Herr, erbarme dich. Lasst uns beten für alle, die in dieser Welt Macht haben, die regieren und verwalten, dass sie das Leben sichern, der Gewalt und dem Missbrauch der Macht nicht nachgeben, sondern sich einsetzen für Frieden und Recht. Lasst uns zum Herrn beten, Herr, erbarme dich. Lasst uns beten für alle, die an das Evangelium glauben, dass sie in der Liebe zu Gott und den Menschen wachsen, für alle Kirchen, dass sie dem Ruf des Herrn folgen und erfüllt werden mit seinem Geist, der Licht und Leben, Hoffnung und Friede ist, für die Missionare überall auf der Welt, und für die verfolgten Christen, lasst uns zum Herrn beten. Herr, erbarme dich. Wir rufen zu dir, Vater im Himmel, durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.